und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Da sind wir wieder, zwei Wochen sind um. Grüß dich, Andreas.
Hallo Tim, grüße dich.
Und wir haben einen Wiederholungstäter eingeladen. Wir hatten es damals schon angedroht. Grüß dich, Arne.
Hallo Tim, hallo Andreas. Danke, dass ich wieder hier
hallo
sein darf.
Arne.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns sehr. Wir haben uns ja mehr oder weniger kurzfristig noch verabredet. Wer Arne noch nicht kennt, Arne die Fliegerseelsorge, wie er so schön heißt bei Instagram. Stell dich noch mal ganz kurz vor für die, die die erste Folge vielleicht nicht gehört haben.
Ja, ich bin Arne. Ich arbeite bei der DFS und zwar im Bereich FIS und kümmere mich um Piloten, die unterwegs sind, die bei mir rufen, die gern Wetterinformationen wollen oder was über Verkehrsinformationen. Zustand von irgendwelchen Schießgebieten, Sperrgebieten jeglicher Art. Sowas ist meine Arbeit.
Da sind wir auch schon mitten im Thema Sperrgebiete, ne? Ja, also Arne ist die gute Seele, was Fliegerseelsorge ja schon so beinhaltet, die uns auf unseren Wegen quer durch die Bundesrepublik begleitet. Und ich habe letztens auch noch mal mit Arne gefunkt. Mittlerweile muss ich sagen, dadurch, dass ich Arne kennengelernt habe, bin ich öfter mal auf Information. Da sind wir mit der Polizei ja sonst eher selten. Aber macht immer wieder Spaß, dich da zu hören. Und beim letzten Mal, jetzt war es ja auch witzig, ne? Die beiden Apaches haben abgedreht wegen schlecht Wetter. Und wir sind durchgekommen mit unserem kleinen Polizeihubschrauber. Da sieht man mal wieder, nur weil man viel Metall um sich rum hat und kämpfen kann, heißt das noch lange nicht, dass man sich durch ein schlecht Wettergebiet traut.
Richtig. Wobei man sagen muss, die waren nicht genau auf demselben Track wie du. Vielleicht war es da ja tatsächlich schlimmer. Wollen wir die Holländer mal ein bisschen in Schutz nehmen?
Nein, ja, war es auch.
Schon mal, wo sie herkommen.
Ja. Nein, ich hab's auch nochmal nachvollzogen, habe nochmal mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, es war da, wo die waren, war es ein bisschen weiter nördlich und da war es wohl deutlich schlechter. Und bei uns war es ja jetzt auch nicht gut, aber fliegbar. Und ich glaube auch, was ich so vom Militär, von der Bundeswehr her kenne, die sind ja eher niedrig unterwegs und wenn es selbst denen dann irgendwie zu heikel wird, dann ist das wirklich schlechtes Wetter.
Lustig war, dass ich dann quasi schon in Bückeburg angerufen habe, wo die herkamen und gesagt habe, die kommen wieder. Dann haben die sich nochmal umentschieden und sind ja doch wieder Richtung Holland. Und als sie dann wieder zurückgekommen sind und gesagt haben, nee, geht doch nicht, dann musste ich in Bückeburg wieder anrufen und die wollten dann wissen, ob die jetzt übernachten. Am besten hätte ich denen, glaube ich, noch ein Hotelzimmer buchen sollen. Das war von Vollservice, den die gekriegt haben.
Ja, mega. Ja, so stellt man sich das doch vor. Man ruft bei dir rein und wenn du ankommst, hast du Taxi, Lieferando, Booking gemacht. Perfekt.
Ja, Pizza habe ich auch schon mal bestellt, glaube ich. Es geht alles.
Sehr cool.
Aber wehe, wenn jetzt alle kommen und das wollen.
Ja, ihr habt es vorhin schon angesprochen, es geht heute um das Thema Sperrgebiete. Und zwar, wir haben ja den Termin jetzt ganz günstig gewählt mit der EM, weil ja um die Stadien, wenn gespielt wird, ein mehr oder weniger großer oder ein mehr oder weniger großes Sperrgebiet sozusagen entsteht. Und da ist es natürlich sehr spannend. Ich bin ja nur dann, wenn irgendwie Gast in diesem Sperrgebiet, wenn ich den überhaupt mal rein muss mit dem Herrlichungshubschrauber, aber Arne und Tim, die haben eigentlich den Überblick. Weil Arne warnt noch davor oder kann davor warnen, bevor man da einfliegt und Tim ist dann derjenige, der den einfängt, der Arnes Warnung nicht gehört hat oder trotzdem weiterfliegt. Gibt's denn da, könnt ihr da irgendwas zu erzählen? Ich finde dieses Thema ja sehr spannend. Und vor allen Dingen, wie macht ihr auf euch aufmerksam, Tim, wenn du da mit dem Polizeihubschrauber unterwegs bist und einen abfangen willst? Wie funktioniert das überhaupt?
Das funktioniert relativ pragmatisch. Wir haben da für uns sowas entwickelt, ob wir jetzt einen Tiefdecker, einen Hochdecker haben, Hubschrauber, ein Flächenflugzeug, wie wir das anfliegen von links, von rechts, ein bisschen höher, ein bisschen niedriger, ist natürlich immer relativ schwierig, weil die ja auch nicht gerade langsam unterwegs sind, sage ich mal. Und je nachdem, was wir für eine EDR für ein Sperrgebiet haben, ist das gar nicht so groß, dass man sich schon beeilen muss, die Leute überhaupt rechtzeitig abfangen zu können. Und dann haben wir tatsächlich auf unserem Hubschrauber eine Frequenz auf der Seite stehen. Das ist die 119,700. Und hoffen, dass wir so nah dran sind, dass der entsprechende Pilot, der dann von uns abgefangen wurde, das lesen kann und uns über Funk ansprechen kann.
Vielleicht sollte man erwähnen, dass es halt jetzt für EM drei verschiedene Stufen gibt, ja, an Sperrgebieten. Mhm. Stufe 1 ist um das Stadion rum 2-Meilen-Kreis, der wirklich nur für Drohnen gilt. Also erstmal für die normalen Luftpiloten vernachlässigbar. Dann gibt es Stufe 2, das ist 3-Meilen-Radius und eine 15-Meilen-große TMZ drumherum. Das ist die Stufe 2 und Stufe 3 ist die höchste Eskalation. Dann gibt es tatsächlich einen 30-Meilen-Radius um das Stadion, der absolute Sperrzone ist. Stufe 1 ist eigentlich bei jedem Spiel aktiv, also keine Drohnen. Stufe 2 habe ich jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Mal gesehen. Das ist bei jedem Ukraine-Spiel und beim Eröffnungsspiel gewesen und soll auf jeden Fall auch beim Finale sein. Stufe 3, wovor alle am meisten Angst haben, habe ich noch gar nicht aktiv gesehen dieses Jahr.
Ja, vollkommen richtig. Stufe 3 ist noch nicht ausgelöst worden. Jetzt, ohne da großartig was verraten zu müssen oder können, Stufe 3 wird vermutlich ausschließlich gezogen werden, wenn die Ukraine wirklich relativ weit kommt und dann entsprechend hohe Staatsgäste dabei sind, die besonders schützenswert sind. Dann werden wir wahrscheinlich irgendwann die Stufe 3 erleben und dann wird es auch wirklich richtig interessant. Weil mit einem 30-Meilen-Radius...
Der Vorlauf für, also ihr sagt, glaube ich, 48 Stunden vorher Bescheid, ne?
Ja, 48 Stunden vorher ist so das Späteste. Man versucht, aber 96, also 4 Tage vorher, versucht man das schon kundzugeben, falls man die Erkenntnisse hat, dass beispielsweise ein Zelensky zu einem Spiel kommt, dann kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass da eine Stufe 3 ausgerufen wird. Und das würde man dann, sobald man das weiß. Aber wie das bei solchen Staatsgästen ist, die in so einem hohen Sicherheitsbereich sind, die werden natürlich auch möglichst spät sagen, dass sie kommen. Ja, also 48 Stunden ist so die Deadline und wie gesagt, 4 Tage vorher versuchen wir das schon, wenn wir es absehen können, rauszugeben.
Jetzt hatten wir vorhin das Thema Sehtest. Nochmal, bevor wir den Podcast aufgezeichnet haben, waren wir beim Thema Fliegerarzt. Wenn man diese Frequenz lesen kann, also die ist ja eigentlich relativ deutlich bei dir am Hubschrauber angebracht, die 119,7. Ich glaube, in Neon Orange steht sie generell meistens mittlerweile drauf. Jedenfalls ist das jedenfalls das, was ich in meinem Kopf eingebrannt hatte. Tim, hast du schon mal jemanden abgefangen, der auf dieser Frequenz dann war, mit dem ihr euch unterhalten konntet? Oder gibt es auch Leute, die fliegen einfach weiter oder fliegen euch trotzdem hinterher?
Also in der Regel fangen wir gut ab. Ich persönlich habe jetzt tatsächlich noch nie ein Objekt abgefangen bis jetzt. Also ein Objekt, im Prinzip jemand, der eingeflogen ist. Das war bisher auch relativ selten. Und es war aber bisher immer so, dass man zu der Person Kontakt bekommen hat. Also ich habe noch nicht erlebt, dass da jemand wirklich eingeflogen ist und keinen Kontakt zu uns bekommen hat. Die Leute sind ja auf irgendwelchen Frequenzen, ne? Also zum Beispiel jetzt in Düsseldorf bei dem Ukraine-Spiel, da war ja sowieso von dieser von dem Sperrgebiet das meiste in der Kontrollzone. Das heißt, die waren sowieso irgendwo auf der Tower-Frequenz. Und wenn sie dann reingeflogen wären, hätte der Tower vorher schon Bescheid gesagt oder dem Bescheid gesagt, so Leute, jetzt müsst ihr mal darüber schalten. Oder sie sind bei Arne auf der Frequenz, der denen dreimal sagt, flieg jetzt nicht weiter. Und dann sind sie irgendwann drin und sagt, okay, sorry, ich kann nichts mehr für euch tun. Jetzt schaltet mal die Frequenz und sagt mal Police Control Bescheid, dass ihr da Mist gebaut habt. Also es ist ja selten so, dass wirklich jemand einfliegt und auf keiner Frequenz ist, wo er nicht zu irgendjemandem Kontakt hat. Das ist ja wirklich sehr selten. Hm.
Oder Arne bestellt schon mal die Pizza, weil das Zimmer gibt's dann bei dir, Tim. Gesiebte Luft durch die Zelle. Ja, aber so war es ja in Frankfurt auch.
Ja, es ist ja gar nicht so schlimm, ne? Also was heißt nicht so schlimm? Es ist jetzt strafrechtlich gar nicht so schlimm in den meisten Fällen. Es ist halt nur verdammt teuer.
Darf man sagen, was das kostet? Ich habe so einen Strafzettel noch nie gesehen. Oder weißt du, ich weiß es nicht.
Also ich kann es ja auch nicht sagen. Also wir sind ja die Exekutive und nicht die Judikative. Also von daher, die Strafen spricht dann ein anderes Gremium aus. Aber ich gehe schon davon aus, dass es entweder ein hoher 4-stelliger, wenn nicht sogar ein 5-stelliger Betrag ist, wenn ich da in so eine EDR einfliege und was ich damit auslöse. Also man muss sich ja auch vorstellen, wenn so eine EDR aufgebaut wird, das ist nicht wie so eine, ich nenne es jetzt mal böserweise Alltags-EDR irgendwo, weil ein Schießgebiet ist, sondern da wird wirklich komplett ein Bunker besetzt mit Controllern, mit einem Führungsstab, mit Interventionskräften. Da sind ja auch Eurofighter am Boden, die einsatzbereit sind, wenn so eine EDR existiert. Also was da an Apparat komplett hinterhängt, das ist ja so groß. Hm. Und wenn wir uns dann mit Hubschraubern auf so einen Intruder stürzen, also so einen Eindringling ins Sperrgebiet, dann sind das auch ein paar Leute, die da arbeiten müssen. Also ich schätze mal, das wird so ein bisschen mit eingerechnet.
Also ich weiß es nur von Frankreich. Da ist mal ein Kollege von mir in eine EDR eingeflogen. Damals war das aber auch mit GPS und alles noch nicht so groß. Da musste man nach Karte navigieren und die EDR war rund. Und er ist statt außen am Kreis, innen am Kreis an der Grenze halt rumgeflogen. Und das hat dann 5.000 Euro gekostet. Also von daher wird es wahrscheinlich nicht günstiger werden bei dir. Ja.
Ich glaube, da ist auch tatsächlich einer von der DFS abgestellt an diesen Führungsstab von der Polizei. Ich weiß auch gar nicht, wo die sitzen, aber einer von uns ist da, glaube ich, jetzt für 2 Wochen ausgeliehen.
Ja, das kann gut sein, dass das in diesem, wir haben da auch viele Bundeswehr-Controller, dann mit Sicherheit auch einen von euch, auch für die direkte Schnittstelle, um die NOTAMs entsprechend rauszugeben und da zu gucken, dass das auch alles sauber läuft. Weil das hilft ja alles nichts, wenn wir alles toll aufbauen, aber das dann nicht entsprechend an die Airmen weitergeben wird, an die Luftfahrer, und die gar nicht wissen, was da los ist. Also das ist schon wirklich ein Riesenapparat, der da läuft, für im Endeffekt jetzt Gott sei Dank relativ kleine Sperrgebiete. Ja, aber wir hatten bisher auch bei uns, von denen ich weiß, erst einen Eindringling.
Kannst du sagen, wo das war?
Oder das war beim Eröffnungsspiel in München.
Was ich festgestellt habe, ist bei mir, dass relativ viele von Systemen wie Skydimmen und ForeFlight wohl alle Areas, und zwar auf Stufe 3, permanent aktiv anzeigen. Da gibt es wohl irgendwie einen Fehler. Weiß nicht, wo der liegt, ob der bei der Software liegt oder ob der bei uns liegt, weil es halt vielleicht nicht richtig veröffentlicht worden ist. Auf jeden Fall werde ich am Tag 50 Mal gefragt, auch wenn gar kein Spiel ist in dem Stadion, ob da heute eine Sperrzone aktiv ist. Das ist relativ lästig, aber gut, dafür sind wir ja da. Wir sind ja ein Fluginformationsdienst.
Ja. Weißt du immer genau, wie der navigiert? ForeFlight oder was hast du gesagt? Demon?
SkyDemon.
SkyDemon, ja.
Ja, aber also wie gesagt, ich glaube, wir kriegen irgendwann nochmal diese 30 nautischen Meilen und dann wird es wirklich spaßig. Also dann sind wir wirklich mit sehr vielen Hubschraubern in der Luft, um halt diesen kompletten Bereich abdecken zu können und stürzen uns dann auf die Intruder. Und aus Erfahrung fliegen dann auch wirklich viele ein. Also dann hast du an so einem Tag auch gerne mal 6, 7, 8 Intruder, die dann abgefangen werden müssen. Und das sind dann meistens wirklich, also ich möchte jetzt hier kein Bashing betreiben, aber es sind gerne auch mal ältere Fluglehrer, die schon seit 30 Jahren immer in der gleichen Region rumfliegen und morgens sagen, ja, die NOTAMs kenne ich auswendig, ich weiß, wo die Maulwurfshügel an diesem und jedem Platz sind, und dann sind sie auf einmal drin. Das passiert halt einfach. Und wir sind ja auch nicht päpstlicher als der Papst, aber wenn man in so einer EDR eingeflogen ist und der ganze Apparat losgelaufen ist, dann kann man das auch nicht mehr so einfach löschen.
Aber dir reicht's ja eigentlich schon, wenn du doch Kontakt zu ihm aufgenommen hast, sagst hier, total schlecht, wo du jetzt gerade bist. Wir haben ja dein Kennzeichen, Uhrzeit. Ihr kriegt ja eh raus darüber, wer geflogen ist. Ihr schickt ihn doch wahrscheinlich einfach nur wieder raus oder begleitet ihn raus und zwingt ihn nicht zur Landung, damit denn da dann irgendwie die Personalien aufnehmen könnt, oder? Wie läuft das?
Ja, in Zeiten von ADSB kann das ja wirklich jeder verfolgen. Die erkennt auch dann die Kennung in der Regel. Und wir sagen dann an, zu welchem Flugplatz geflogen werden muss. Oder meistens in Absprache, so, jetzt bitte wieder zur Landung. Wo geht's zur Landung? Und da wird dann die entsprechende Polizeidienststelle hingeschickt, um dann auch wirklich dann den Luftfahrzeugführer zu ermitteln. Ja, um dann auch wirklich hieb- und stichfest zu sagen, das war diese Person, die mit diesem Luftfahrzeug in der EDR war.
Okay, das heißt, ihr schickt nicht nur einfach wieder raus, sondern da, wo er zur Landung geht, da schickt ihr eine Streife hin oder begleitet ihn oder wie auch immer. Okay.
Mhm. Ja, das ist halt genau wie bei uns mit dem Autofahren. Ne? Wenn einer geblitzt wird, kannst du den Halter nicht einfach so in Regress nehmen. Du musst halt nachweisen, wer der Fahrer war. So kann man sich das vorstellen.
Ja, okay. Ja, und das, ich meine, bei 30 Meilen, wie du schon sagtest, und das ist genau das Typische, was passiert, wenn man die NOTAMs nicht checkt. 30 Meilen ist ja irre groß. Ja, 30 Meilen für alle, die uns zuhören, das ist ja mal 1,85. Das Ganze, ja, also knapp um die, ich habe es jetzt im Kopf nicht genau überschlagen, aber 50 Kilometer um das Stadion drumherum. Da gibt es einige Flugplätze bei unserer Flugplatzdichte, wo mal schnell irgendwie einer aufsteigt oder eben von irgendwo anders reinfliegt, ja. Meine Herren.
Ja, das macht den ganzen Komplett, das legt den ganzen Flugplatz lahm, und Flieger, die morgens noch losgeflogen sind, kommen nicht mehr nach Hause. Das hat schon große Auswirkungen.
Ja, stimmt. Das haben wir auch schon gehabt, ne? Dass Leute dann irgendwann reingerufen haben, total panisch, aber ich bin doch schon in der Luft, ich komme doch gerade aus Bornholm wieder oder was weiß ich, und ich muss jetzt unbedingt in Mönchengladbach landen. Ja, und dann muss er halt sagen, nee, du landest heute nicht da. Wenn du da reinfliegst, dann begehst du eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit, je nachdem. Und ja, dann können sie sich überlegen, ob sie nochmal was für Übernachtung außerhalb zahlen oder ob sie das Risiko eingehen. Das Risiko, das ist auch echt eine Milchmädchenrechnung. Also die Chance, da nicht erwischt zu werden, ist ziemlich klein.
Und vor allem, das ist ja auch lange aktiv. Ich glaube, das fängt schon 3 Stunden vor dem Spiel an und geht bis 3 Stunden nach dem Spiel. Also es ist nicht so, dass da nur eben für 2 Stunden das Sperrgebiet ist, sondern es ist da richtig lange.
Ja. Ja, wie gesagt, ne, wenn man sich überlegt, was da hochgefahren wird und wir haben ja jetzt in NRW zum Beispiel 4 Spielorte und wir haben ja alleine mit der, ich nenne es mal Betreuung der Spielorte, also mit unserer ganz normalen Einsatzmaschine plus dann haben wir eine Maschine, die halt ständig über diesem Einsatzort, wo gespielt wird, kreist und Bilder überträgt an die Polizeiführung und darauf müssen wir dann nochmal diese Interventionsluftfahrzeuge in die Luft bringen und wir haben uns mit allen Ländern so verständigt, dass das halt eben dann nicht durch die Staffel in dem Bundesland, wo es geschieht, gemacht wird, sondern durch unterstützende Kräfte. Das heißt, wir hatten jetzt auch bei uns Luftfahrzeuge der Bundespolizei beim Ukraine-Spiel. Wir hatten Kräfte aus Hessen, die uns dann halt unterstützt haben. Genauso gehen wir nach Bayern und so weiter, dass halt man da zusammenarbeitet. Und den Luftraumschutz, da brauchst du jetzt nicht unbedingt die Kenntnis, wie das da in dem Bundesland aussieht, weil sich das ja eh alles in der Luft abspielt und die Luft sieht überall ziemlich gleich aus. Andreas googelt noch schnell was.
Ja, ich habe gerade noch mal ein paar Sachen nämlich zu dem Thema gegoogelt, weil mir ging es nämlich wirklich jetzt noch mal darum, wenn das in Frankfurt nämlich aktiv ist, wie wird das denn mit dem Frankfurter Flughafen dann gemacht?
Also die ganzen IFA-Flüge sind davon ausgenommen, soweit ich das weiß. Also die Passagiermaschinen landen ganz normal. Das gilt halt für alles, was Sichtflug ist.
Okay.
Also und das übrigens noch,
ne? Und auch wieder von zurück.
Das noch, also jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, wir planen das zwar noch nicht in Deutschland, aber die Franzosen haben jetzt schon gesagt, dieses Jahr ist die Olympiade und zu der Eröffnungsfeier und zu der Abschlussfeier werden sowohl Charles de Gaulle in Paris als auch Orly komplett geschlossen für die Dauer der Feierlichkeit. Auch kein IFA-Verkehr.
Für die komplette Dauer der Feierlichkeit der Eröffnung oder der Olympischen Spiele?
Nee, also die Eröffnungsfeier, die dauert ja weiß ich nicht 3 Stunden, okay, und die Abschlussfeier 3 Stunden, aber für diese 2-3 Stunden liegen die beiden Flughäfen komplett lahm. Da gibt's da keine Starts, keine Landung, Ende aus. Da verstehen die Franzosen krass, keinen Spaß. Also wenn die sagen, wir machen hier dicht, dann machen die dicht.
Oh, das wird teurer als 5.000 Euro, wenn man da reinfliegt, wenn ich das jetzt schon so höre.
Das glaube ich auch.
Ach, Wahnsinn. Das ist natürlich krass, ja.
Ja, und das ist wahrscheinlich, wie es immer ist, ne? Wenn einer damit anfängt, dann ist das bei uns dann demnächst auch so. Dann sagen die auch, na gut, wenn das Düsseldorfer Stadion, das ja nun mal sehr nah am Flughafen liegt, wenn da ein Risikospiel ist, selbst bei Stufe 2 würde der Flughafen drin sein und die machen den platt, das kann sich eigentlich keiner leisten. Das ist ein wirtschaftlicher Schaden, der wahnsinnig hoch ist.
Was mich mal interessieren würde, ist diese 2 Meilen Drohnenzone. Wie überwacht ihr das? Also habt ihr irgendwas zur Drohnenabwehr?
Ja, das ist natürlich jetzt gerade hinblickend auf die EM extrem hochgefahren worden. Wir haben da diverse Systeme, genau, gut, dass du es ansprichst. Andreas und ich hatten da auch schon mal über so ein spezielles Gimmick gesprochen, was ich gleich noch erwähnen möchte. Aber ja, wir haben Drohnendetektionssysteme und da haben wir auch wirklich schon Dutzende Einflüge gehabt, logischerweise, oder Starts innerhalb der Verbotszone, die verfolgt werden. Die Drohnen, Jungs und Mädels, die haben wirklich eine Masse zu tun. Also das ist wirklich irre, aber es ist auch irgendwie normal, ne? Die Leute haben keine Ahnung, dass sie die Drohnen nicht steigen lassen dürfen. Und bei so einem WM-Spiel mal mit der Drohne die Fans aufnehmen oder mal übers Stadion, das ist natürlich sehr verlockend, aber es ist bei jedem Spiel verboten.
Da habe ich neulich, ich glaube auf Instagram war es, habe ich irgendwo so ein Reel gesehen, da stehen sie in einem Stadion mit einer DJI-Drohne und einer hält so eine Riesenkanone, nenne ich es jetzt einfach mal, auf das Ding drauf und unterbricht sozusagen damit das GPS-Signal, damit die Drohne landet. Ich auch gedacht, ja, es sieht wahnsinnig sexy aus, wenn er mit so einer Riesenkanone da steht, aber ich meine, wenn da einer wirklich was machen will, dann hilft dir das auch nichts mehr, wenn du das GPS-Signal unterbrichst, weil die fliegen ja meistens FPV-Drohnen, die ja mit 200 ankommen. Hattet ihr das auch, dass ihr so ein Ding einsetzt, dass das praktisch unterbrochen wird, das Signal, damit die Drohne landet? Oder sucht ihr die Drohnenpiloten, dass sie da direkt hinfahrt, um die gleich mit einzusammeln?
Nee, also das mit dem Finden ist relativ schwierig. Aber diese Jammer-Guns, die haben wir natürlich auch. Und Andreas, das ist das, wo wir letztens drüber gesprochen haben. Man findet manchmal den No-Tems über den Spielorten, nämlich, dass das GPS-Signal ungenau ist, gestört ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass da irgendwie standardmäßig irgendwelche Störsender verbaut sind, sondern das hat genau mit diesem Vorfall zu tun, dass unsere Drohnenabwehr dann wirklich mal eine Drohne jammen muss und sie zur Landung zwingen muss. Und man kann natürlich nicht zielgerichtet genau eine Drohne in einem bestimmten Höhlenbereich jammen, sondern wenn man dieses Gun abschießt, dann jammt das alles in die Abschussrichtung bis zu einer Höhe von X, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, ich sag mal, der tieffliegende VFR-Verkehr kann da auch gerne mal, wenn er in dem Moment darüber fliegt, einen GPS-Ausfall haben. Und genau für diesen Fall ist dieses Notam rausgegeben. Also es muss man jetzt nicht denken, dass wenn ich in den Bereich fliege, in den nächsten 2 Wochen keinen GPS-Empfang mehr habe, sondern das kann mal sein, dass da so 20 Sekunden GPS-Ausfall ist, weil da gerade eine Drohne zur Landung gezogen wird.
Da hatte ich nämlich bei Insta auch schon Fragen zu. Entschuldigung. Da hatte ich nämlich bei Insta auch schon Fragen zu, weil diese Jamming-Zone ist ja riesig. 160 Meilen, glaube ich, wird da angegeben in dem Notam. Und da hatten tatsächlich Leute Fragen zu, wie landet dann jetzt der IFA-Verkehr, wenn das die ganze Zeit gejappt wird und haben die Autos auch kein GPS mehr. Also da gab es tatsächlich Fragen zu. Gut, dass du das mal erklärt hast, Tim.
Ja, also es hat mich ja selbst dann interessiert. Ich habe selber gar nicht gesehen, aber Andreas hatte mich darauf angesprochen. Und ja, das ist halt wirklich so quasi so Worst Case. Wir hauen jetzt mal mit der groben Kelle raus, dass da quasi deutschlandweit kein GPS-Empfang mehr ist, wenn wir vielleicht mal bei einem Spiel eine Drohne runterzwingen müssen. Also es ist halb so wild und wenn es passiert, quasi nicht erschrecken lassen. Und in der Regel wird man davon gar nichts mitbekommen.
Plötzlich machen bei Arne alle auf dem Bildschirm eine Kurve, weil keiner mehr ein richtiges GPS-Signal kriegt und alle so. Bin ich mal gespannt, ja.
Genau, ist nämlich dann auch keine Ausrede, wenn man in so eine EDR einfliegt, ne? Also es ist nicht generell kaputt, wenn dann nachgewiesen wird, dass das Jammergun gar nicht aktiv war und man durch die EDR geflogen ist, dann ist dieses ungenaue GPS-Signal laut Notam auch keine Ausrede. Also kann man versuchen, aber da wird man nicht durchkommen.
Arne, wie ist das denn bei dir? Ich meine, ihr seid ja wirklich Profis, die da sitzen. Und wenn ich mit dem Hubschrauber unterwegs bin, ihr warnt ja, wenn ihr denn die Kapazitäten dazu habt, auch die Luftfahrzeugführer davor, ey, Achtung, vorne kommt eine EDR, weiß ich nicht, Atomkraftwerk, Sperrgebiet, was auch immer, da kommt, oder Truppenübungsplatz. Ist dir es schon mal passiert, dass trotz deiner Warnung oder du gesehen hast, weil er nicht bei dir auf der Frequenz war, aber du ihn natürlich auf dem Radar gesehen hast, dass die da einfach stumpf durchnageln? Gibt's sowas?
Natürlich gibt's das. Also bei denen, die bei uns auf der Frequenz sind, hoffentlich nicht, ja, weil wir rechtzeitig vorher was sagen. Ich warte ja nicht, bis der drin ist und erzähle ihm dann, dass da ein EDR aktiv ist, sondern ich mache das durchaus schon vorher. Ja, ich kriege da ja auch keine Provision von der Strafe dann. Insofern macht das keinen Sinn. Aber dass welche, die sich nicht auskennen, einfach stumpf ihren geraden Strich zwischen Start und Ziel fliegen und alle EDRs dazwischen vergessen oder sich nicht drum kümmern, das habe ich durchaus schon gesehen. Und dann ab und zu ist es dann halt auch einer, der nicht bei FIS ist, sondern der für sich alleine fliegt und dann sieht man ihn da munter durchfliegen. Ja, und dann wird das verfolgt. Ne? Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich nur Geld kostet oder ob die einem tatsächlich auch irgendwann den Schein abnehmen können. Wahrscheinlich spätestens im Wiederholungsfall.
Also ich weiß, dass das war aber keine EDR. Ich glaube, es war auch ein Fluglehrer, der war in München irgendwie zu nah an irgendwelchen Hindernissen dran. Ich glaube, das war München, ich bin mir nicht mehr sicher. Das war schon ein bisschen her, der war zu nah an den Hindernissen dran, hat dann eine Strafe zahlen müssen, durfte sich dazu natürlich schriftlich äußern. Und diese schriftliche Äußerung war so schlecht, dass sie gesagt haben, Moment, Sie kriegen jetzt erst nochmal eine Nachschulung in Sachen Luftrecht, bevor Sie wieder fliegen dürfen. Das gab es dann auch. Weil er nämlich erklärt hat, warum er gedeutet hat, dass er davon irgendwie weiter weg ist und hat nämlich gesagt, das war aber auch eine Quizfrage bei mir, ihr kennt ja eine ICAO-Karte und dann ist ja da dieses Hindernis eingezeichnet, ich sag mal das Hochhaus oder das Windrad und so weiter. So, und an welcher Position ist denn das Hochhaus? Unten am Sockel oder oben an der Spitze? Ja, und das hatte er natürlich falsch erklärt. Er hat gesagt, naja, das Hochhaus ist oben an der Spitze, aber das stimmt ja nicht, das ist ja oben am, das ist ja am Sockel unten in der Karte, ne? Da an der Stelle steht ja das Hindernis. Und daraufhin hat das Luftamt gesagt, nein, müssen Sie nochmal zum Unterricht gehen.
Das ist Bayern.
Wobei diese Karten ja auch mit Vorsicht zu genießen sind. Also teilweise
ja, das
wird
auch
ein Hindernis gerne mal verschoben, damit es besser zu lesen ist, weil irgendein Schriftzug von was anderem im Weg ist. Also auf die 1 zu 500.000 würde ich mich nicht immer 100% verlassen.
Ich habe aber meistens das Gefühl, dass es eher umgekehrt ist, dass da, wenn da eine Frequenz angegeben ist, dann ist scheißegal, ob da ein Hochhaus steht oder irgendwas anderes drüber ist. Da wird die Frequenz drüber gedruckt und du kannst sie kaum noch lesen. Ist das jetzt eine 8 oder eine 0 oder eine 9 oder eine 3, ja? So, naja. Jetzt ist es ja so, dass die Polizei in Hessen ja auch noch ein Flugzeug hat. Tim, weißt du irgendwas davon, ob die das auch einsetzen für diese ganze Geschichte oder macht man sowas nur mit dem Hubschrauber? Weil mit dem Hubschrauber hast du die Möglichkeit, dich mit der Geschwindigkeit anzupassen an das andere Flugzeug, was ihr abfangt, oder den Hubschrauber. Aber mit dem Flugzeug ist das natürlich schwieriger.
Ja, sie setzen es ein. Sie haben es auch eingesetzt in NRW bei dem Ukraine-Spiel jetzt letzten, wann war das, Freitag? War super. Das Wetter war so schlecht, dass sie nicht fliegen konnten. wir haben dann auf unseren Alarmhubschrauber zurückgegriffen, weil einfach, wenn die da in 800 Fuß mit ihrer King Air rumkrebsen, wird es irgendwann wirklich kriminell und nicht mal verhältnismäßig. Und dann bist du mit dem Hubschrauber doch besser unterwegs. Und wenn die in den Wolken Alpha rumfliegen, dann hat das ganze Ding überhaupt keinen Sinn. Aber generell ist das natürlich super für den Luftraumschutz, weil es kann unfassbar lange in der Luft bleiben und es hat halt auch eine Geschwindigkeit, um Luftfahrzeuge wirklich einzuholen. Wir müssen mit unserem Hubschrauber dann schon immer gucken, ne? Ich meine, je nachdem, was da für eine Fläche kommt und die eine Reisegeschwindigkeit von 140 Knoten hat, dann haben wir fast keine Chance, da vernünftig dran zu kommen. Dann müssen wir halt stark überhöht fliegen und dann da drauf stürzen und dann mit so einer Kampfkurve schon fast uns daneben setzen und hoffen, dass wir dann im richtigen Moment eingedreht haben und die dann auch ein bisschen verlangsamen. Ansonsten wird das alles sehr heikel. Also von daher ist so ein Flugzeug, so ein Flächenflugzeug gar nicht so verkehrt für den Luftraumschutz.
Ich wollte auch kein Bashing betreiben. Ich stelle mir gerade dieses Bild vor, wie ihr euch aus dem Himmel stürzt, um diese Geschwindigkeit zu erreichen, dass ihr wenigstens halbwegs gleich schnell seid wie die. Vielleicht wild mit den Armen wedelt. Stopp, 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 stopp. Sie lässt die schneller fliegen, ja. Nee, ich finde diese Sache, ich finde das ja super, dass Egelsbach ein Flugzeug hat, weil es ist ja nicht nur ein Faktor im Sinne von, du kannst die anderen einholen und lange in der Luft bleiben. Es ist ja auch eine Kostengeschichte. Es ist ja günstiger als ein Hubschrauber, ja. Und wenn das Aufgaben sind, die ich damit übernehme, die ich auch mit dem Flugzeug abdecken kann, was vielleicht die Hälfte kostet von dem, sage ich jetzt einfach mal, ich habe keine Ahnung, was das kostet. Es ist ja nicht schlecht. Ich habe heute übrigens unbekannterweise mit einer Polizeipilotin aus Egelsbach im Wartezimmer gesessen, beim gleichen Fliegerarzt. Der hätte ich auch gerne noch ein paar Fragen gestellt. Ich kannte sie nicht. Ich habe erst hinterher erfahren, als ich dann dran war, sie war vor mir dran und war dann natürlich weg hinterher, dass sie die Pilotin ist in Egelsbach bei der Fliegerstaffel, aber schade. Tja, verpasst.
Die saß da bestimmt die ganze Zeit und hat sich gedacht so, boah, das ist doch der von dem Podcast, die höre ich doch.
Ja,
und hat sich gar nicht getraut, dich anzusprechen.
Ja, ja, ganz sicher, ist klar.
Also, liebe Pilotin aus Egelsbach, wenn du das hier hörst, dann melde dich doch mal bei uns über Instagram. Der Andreas hat da noch ein paar Fragen.
Richtig.
Ja, wenn sie Pech hat, landet sie auch in einem Podcast von euch, so wie ich.
Wie, wenn sie Pech hat? Ja, genau.
Ach Arne, mit dir ist doch schön, das wissen wir doch. Es macht doch immer Spaß, dich zu hören. Aber ich hatte ja neulich wirklich einen Kollegen, der hörte sich ja so an wie du, ne? Das ist, also da gibt's ja wohl einen.
Na gut, seit Insta wird jeder männliche Kollege irgendwie für ich gehalten. Das tut mir leid für die Kollegen. Ja. Also Arne, bist du's? Und dann, nein.
Nein. Du Armer, also. Ja. Aber Tim hat vollkommen recht. Arne, seitdem ich dich entdeckt habe, da kannten wir uns aber noch nicht, habe ich auch öfter gerne FIS eingeschaltet, weil es einfach so lustig war, was du manchmal da erzählt hast, was du an diesem Nachmittag, wo ich dich das erste Mal so richtig wahrgenommen habe, für einen Spaß hattest. War sehr schön, ja.
Ja,
und ich denke mal, das macht ne? Ja, das ist Marketing. Und das macht die Sache interessant. Du holst nicht die Piloten, weil sie sagen, hey, das ist sicherer, sondern einfach, weil sie sagen, ich bin gerne auf der Frequenz. Wie cool ist das denn eigentlich, oder? Nicht nur wegen der Sicherheit, sondern sie kommen einfach gerne vorbei. Und das finde ich, das macht viel aus.
Ja, mich freut das jedes Mal, wenn sie hinterher sagen oder mir schreiben dann bei Insta, du, ich war heute bei dir auf der Frequenz und es war wieder super und wir hatten viel Spaß und wir rufen nächstes Mal gerne wieder. Das ist doch eigentlich das, warum man das so macht. Ne? Wenn man da schlechte Laune verbreiten will, dann hat das ja alles keinen Sinn.
Ja, ja. Arne, wenn es mit dir so weitergeht, sagen, dann wird's.
Wo ich unterwegs war jetzt. Wo du mich dann angesprochen hattest, auch wie das Wetter da ist, wo ich dann unterwegs bin, weil dann einer irgendwie dahinter war, der auch in die Richtung wollte. Und so macht das halt vollkommen Sinn, ne? Wenn du das halt wirklich auch ausschöpfst, weil mir ist aufgefallen in letzter Zeit, wenn ich irgendwo auf die Metas und die TAFs gucke, die sind in letzter Zeit echt schlecht, so mit dem, was da wirklich draußen passiert. Und wenn man dann wirklich einen da draußen hat, der da gerade rumfliegt und das so ein bisschen einschätzen kann und einem das einfach weitergibt und man quasi so ein Auge 20 Meilen vor einem hat, ist das ja super. Ne? Also ist ja wirklich für alle dann gut, wenn du da quasi so den Spielleiter machst und alle werfen sich so ein bisschen den Ball zu und du guckst mal, wo du die Bälle herholst. Also ich finde das auch super gut.
Ich sehe schon das Problem kommen.
Wartes Mittel, ne?
Ich sehe schon das Problem kommen, wenn Arne jetzt noch berühmter wird in den nächsten ein, zwei Jahren, dass bei dir auf der Frequenz immer absolut Halligalli ist und du der Einzige bist, der schon keine Verkehrsinformationen mehr geben kann, weil immer alle zu dir auf die Frequenz wollen, wenn du denn schon mal da bist. Ach, Arne ist schon wieder da, gibt's wieder keine Verkehrsinformationen. Aber egal, wir hören zu, es macht Spaß.
Vor allen Dingen meine Kollegen lösen mich dann auch nicht mehr gerne ab, weil immer, wo ich saß, ist dann so viel los.
Ja, genau.
Ich bin jetzt auch letztens beim Flugtag in Zellhausen gewesen und auch bei der Flugplatz-Kerb in Gelnhausen. Und jedes Mal, wenn ich da auftauche, stürzt irgendein Moderator auf mich los und sagt, wir brauchen mal jemanden, der hier 20 Minuten Pause füllt und schon bin ich irgendwie auf der Bühne. Naja, ich wollte eigentlich nur als Privatgast da mal ein bisschen sein, aber gut.
Ja, kommen wir nochmal zurück zu den Sperrgebieten. Jetzt ist es so, wir haben ja Halbzeit in der ganzen Geschichte. Habt ihr zufällig im Kopf, wie viele Spiele es noch bis zum Ende sind? Nee, ne?
Ja gut, du hast noch Achtelfinale, das sind 8 Spiele, Viertelfinale nochmal 4 sind 12, Halbfinale 2 sind 14 und Finale 15 Spiele noch. Was jetzt auch noch ausläuft. Noch
nicht alle im Achtelfinale, genau. Nee.
Aber wenn der Podcast rauskommt, glaube ich schon.
Ja, das ist genau richtig, das stimmt, ja genau. Also weil ich meine, das sind ja noch eine ganze Menge Sperrgebiete, die bis dahin entstehen. Seien es nur vielleicht 2 Meilen, 3 Meilen plus die TMZ, RMZ. Also da kann noch einiges passieren. Ich bin echt gespannt. Und jetzt, wie Arne ja schon erzählt hatte, jetzt wird das Wetter ja richtig gut. Da ist am Wochenende Halligalli auf der Frequenz, ne? Da ist viel los. Mal gucken, es wird mal eine interessante Entwicklung sein, jetzt wo das Wetter besser wird, ob dann auch mehr passiert, ja, weil halt einfach mehr unterwegs sind.
Zu dieser TMZ, ich weiß nicht, ob das jedem klar ist. Also es ist eine Zone, in die man reinfliegen darf. Allerdings muss man einen Transponder haben, darum heißt sie Transponder Mandatory Zone. Und man muss halt eine bestimmte Frequenz rasten, ist wahrscheinlich die von euch, Tim.
Mhm, genau.
Genau, ich weiß nicht, ob man da aktiv rufen muss. Normalerweise muss man die nur monitoren und durch einen Squawk anzeigen, dass man das tut. Und dann ist man jederzeit von euch ansprechbar.
Nee, es ist ja eine TMZ-RMZ. Also du musst dich auch kurz anmelden und sagen, dass du da durchfliegst, auf welchem Weg du bist. Und ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich natürlich in dem Thema jetzt nicht in der Kontrolle sitze, aber ich meine, das ist die 130805 Police Control, über die man reinruft. Aber das ist in den NOTAMs veröffentlicht.
Genau, richtig. Also in den NOTAMs steht es drin, es sind unterschiedliche Squawks und unterschiedliche Frequenzen, je nachdem, in welchem Bereich du unterwegs bist. Ja. Leider nicht immer die gleichen. Ich habe nämlich extra mir für einen Hubschrauber ausgedruckt, dass ich dieses ganze Pamphlet dabei habe, dass je nachdem, wo ich gerade in Deutschland rumfliegen muss, um Gottes Willen nicht die falsche Frequenz habe, das wäre natürlich der Klassiker, da habe ich nämlich festgestellt, es sind unterschiedliche Frequenzen und unterschiedliche Squawks, je nachdem, wo du bist.
Genau, ja, also in NRW müsste es die 130805 sein, in Baden-Württemberg ist es die 129, hast du nicht gesehen, glaube ich. Ja, genau, das sind noch verschiedene Frequenzen, die je nach Bundesland vielleicht nochmal so eine Besonderheit sind.
Sind das Frequenzen, die jetzt nur aktiv sind, nur dafür? Oder was passiert, wenn ich da in 3 Monaten mal reinrufe?
Wenn du Glück hast, ist einer da. Also das sind Frequenzen, die sind uns standardmäßig zugeordnet. Aber wenn wir da natürlich solche Sonderveranstaltungen nicht haben, dann wird da auch keiner antworten. Also dann sind das Frequenzen, die es gibt, die genutzt werden könnten, aber halt nicht von uns genutzt werden.
Okay, so wie Air-to-Air-Frequenzen und so. Genau. Ich war hätte schade, dann wüsste ich ja jetzt deine Frequenz. Kann ja sein, dass du die immer gerastet hast und dass ich dann
immer war. Ja, genau. Dann geht's mir so wie Arne. Dann werde ich ständig in der Luft angesprochen. Hallo, wo bist du? Nee, lass das mal schön. Ja. Nee, die Frequenz halten wir mal geheim. Aber ja, jetzt während der EM ist das die Frequenz, wo du unsere Police Control erreichen kannst.
Diese Eurofighter, die sind dann eher dafür da, wenn mal was Größeres an Flugzeug auf das Stadion zufliegt, oder? Weil die sind ja viel zu schnell, um so eine Privatmaschine abzufangen, oder nicht?
Ja, das ist dann wirklich, wenn du keinen Kontakt bekommst, ne, und wenn du wirklich sagst, okay, der fliegt jetzt genau auf das Zentrum der EDR zu, der lässt sich nicht von uns ansprechen, der macht keine Anstalten, wir haben über die Kamera reingeguckt, da sitzt einer drin, der hat einen Sprengstoffgürtel um oder was weiß ich, dann würden die Eurofighter hochstarten und versuchen, da halt zu intervenieren. Aber das ist dann halt wirklich das letzte Mittel, was man hat. In der Regel ist es ja einfach so, dass sich irgendjemand vertan hat und man gucken muss, dass er in der Situation, wenn man den anfliegt, sich nicht so erschreckt, dass er vom Himmel fällt, sondern dass wir das dann halbwegs vernünftig gelöst kriegen.
Achso, ich könnte noch mal beisteuern. Also ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass so eine EDR verletzt wurde, dass das bei München der Fall war, wie Tim sagt. Weiß ich nicht, weil es nicht mein Bereich war, aber in meinem Bereich habe ich es halt noch nicht erlebt, ehrlich gesagt, dieses Jahr. Es wird vielleicht noch passieren, es sind ja noch 15 Spiele mindestens, aber ich habe jetzt keine Meldung gelesen, dass es passiert ist bei uns.
Nee, wenn wir uns das auch angucken, also ich meine, selbst bei Stufe 2 mit dem 3 nautischen Meilenradius, bei dem Spiel in Düsseldorf zum Beispiel, da waren 80% der Sperrzone sowieso in der Kontrollzone. Also wenn das da dann nochmal passiert, dann hat man es aber auch verdient. Von daher, wenn diese Sperrgebiete so klein sind, dann geht das meist gut aus, ohne dass was passiert. Aber du kannst davon ausgehen, wenn wir irgendwann wirklich diese 30 nautische Meilen EDR haben, wie wir die bei einem Besuch von einem Biden und damals von Obama hatten, bei einem Besuch von Zelensky, da fliegen dann doch schon ein paar rein, weil es einfach so groß ist, dass man das bei seiner Streckenplanung gerne mal übersieht. Und ja, dann haben wir da unsere Targets of Interest, unsere Toys, die wir dann abarbeiten. Dann haben die Leute auch ein bisschen was zu tun, die da in ihren Sektoren rumfliegen. Und ja.
Ich glaube auch, dass es die Wahrscheinlichkeit jetzt, wo die Spiele wichtiger werden, dass höhere Staatsgäste kommen, natürlich steigt. Ja. Jetzt am Anfang Vorrunde, da kommt jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt Prinz William, aber später vielleicht.
Ja, genau so wird es aussehen, ja.
Sie ist aber nicht mal für die Queen, hat man so einen Aufwand betrieben. Ich weiß noch, ich war damals, habe ich einen Rundflug gemacht, wollte in die Kontrollzone von Frankfurt einfliegen. Die haben gesagt, nee, geht nicht, da ist die Queen, aber waren keine 30 Meilen. Das war einfach nur Kontrollzone Frankfurt war einfach nur dicht.
Ja, du, die Queen hat ja auch irgendwie jeder gemocht. Die hat ja keinem was getan. Aber es gibt halt so ein paar Staatsgäste, da macht man sich Gedanken, dass sie nicht unbedingt bei uns ausgeknipst werden sollten oder versucht werden auszuknipsen. Das wäre natürlich relativ schlecht für uns, für unsere politischen Verhältnisse. Und da guckt man natürlich, dass hier niemandem was passiert und dass man dann auch eine größtmögliche Sicherheit diesen Gästen bietet.
Klar, das ist logisch. Arne, kriegt ihr denn was davon mit, wenn so ein hoher Staatsgast irgendwie kommt? Ihr kriegt einfach nur mit, okay, da ist eine EDR, oder kriegt ihr auch den Hintergrund davon mit bei Flight Information?
Also offiziell kriege ich ja nur das, was in dem Notam steht, und da steht normalerweise nicht drin, wegen wem man diesen Aufwand jetzt betreibt. Normalerweise sickert das aber irgendwann dann durch, dass ich weiß, es ist wegen dem und dem wahrscheinlich so, ja.
Ah, okay.
Es gibt dann auch EDRs, also die dann quasi auch nach dem Verursacher heißen, so Zelensky Area oder so,
ja. Ja, gut, okay, das ist natürlich dann. Das ist natürlich praktisch, dann weißt du immer, für wen das da ist. Ach so, siehst du mal, also das heißt, ihr habt keinen extra Kanal irgendwie, sondern ihr lebt wirklich von den Notams, die rauskommen. Die ihr ja selbst erstellt oder nicht erstellt, sondern veröffentlicht sozusagen, ja.
So ist es. Also bei uns checkt normalerweise der Wachleiter morgens, welche Spiele sind heute, welche Stufe kriegen die, und dann wird das an jedem Arbeitsplatz quasi in so einem Erinnerungsstreifen dargestellt, auch wie groß die sind und von wann bis wann sie gelten, und das ist dann so Tagesgeschäft. Wenn sich natürlich schon abzeichnet, dass die EDR-3, also die schlimmste Gefahrenstufe, tatsächlich jetzt mal angewandt wird, dann wird das hoffentlich mit entsprechendem Vorlauf sein. Dann denke ich, werden wir es auch ein bisschen eher wissen als am selben Tag.
Aber was wäre denn jetzt so schlimm, wenn ihr es erst am selben Tag wisst? Weil ich meine, nachts ist ja bei euch auf der Frequenz nichts los. Das heißt, jeder Tag beginnt ja neu. Fupp, dicht ist dicht. Das heißt, Füße hochlegen und abwarten, ob da einer kommt, oder?
Naja, der Nachteil ist halt, wenn wir es so spät erfahren, und wir sollten es ja eigentlich als Erste wissen, erfährt es die allgemeine Luftfahrt entsprechend noch später. Und dann ist die Chance, dass da jemand drin landet, ziemlich groß.
Ja. Ja, okay. Ja, definitiv. Ich meine, wenn du eine vernünftige Flugplanung machst für einen größeren Dreiecksturn oder was weiß ich, wissen wir alle, dann mache ich das am Tag oder zwei Tage vorher. Und wenn ich dann nicht nochmal genau die Notams lese, bevor ich losfliege, was ich natürlich machen sollte und muss, aber wir, ne, wie gesagt, wir wissen alle, wie es ist, und dann geht's los und man denkt, man hat das Beste getan am Abend davor, und auf einmal ploppt da morgens um 9 eine neue EDR rein. Da fliegen dann 50%.
Ja, ich hoffe, dass da kein Soloschüler einfliegt in das ganze Ding. Das ist natürlich dann Gott.
Ja, das hatten wir schon mal. Das war echt krass. Das war damals, glaube ich, beim Obama-Besuch, Obama in Dresden oder so. Boah, das war brutal. Also das war wirklich so der Erste, der reingeflogen ist und dann war es ein Schüler auf seinem Solo-Überlandsturn. Und da hast du dir echt Sorgen gemacht, ne? Also wenn du den dann anfliegst und auf seinem ersten Solo-Turn da, boah, waren wir alle glücklich, als er dann sicher gelandet war irgendwo. Und damals wurden die wirklich noch bis zur Landung von uns begleitet. Ich glaube, das ist kein schönes Gefühl, wenn du da in deiner 152 lang tuckerst und dann auf einmal eine 155 neben dir auftaucht. Ja, kein Spaß, aber es ist alles gut gegangen und ja gut. Wo liegt der Fehler? Liegt der Fehler beim Flugschüler, der auf den Solo-Turn geschickt wird? Andreas?
Wahrscheinlich nicht. Na klar, ja natürlich. Also der Fluglehrer, der macht nichts falsch. Der muss doch die NOTAMs checken und sagen, das geht. Nein, natürlich nicht. Es ist natürlich der Fluglehrer. Der bleibt ja immer noch der Verantwortliche für den Flug, auch wenn der Solo-Schüler alleine unterwegs ist. Tim, ich kann dir immer nur anbieten, wenn du einen schnelleren Hubschrauber brauchst, ruf mich an, ne?
Ja, ich denke dran.
Ja, wir aber das ist auch nochmal der Grund, warum ich bei diesen, wenn ich jemanden darauf hinweise, dass da jetzt eine EDR kommt und dass er schon nah dran ist, das natürlich weiterhin hoffentlich nett mache, weil wenn ich ihn da jetzt anflaume und der ist eh schon unsicher und der fällt mir dann aus Nervosität vom Himmel, ist ja keinem gedient. Wenn ich mit dem hinterher nochmal reden will, dann lasse ich ihn anrufen, aber in der Luft kläre ich keine kritischen Sachen mit den Leuten.
Ja, das ist eine richtige Einstellung. Es bringt überhaupt nichts, da jemanden anzuflaumen oder so. Und ich weiß auch gar nicht, warum, weil der hat dir persönlich ja erstmal nichts getan. Also der fliegt ja nicht in meine persönliche EDR ein und stört mich beim Grillen auf dem Balkon, sondern der fliegt da in irgendeine EDR ein, die irgendjemand eingerichtet hat für irgendjemanden, den er schützenswert hält. Und ich tue da mein Nötigstes, um diese zu schützen. Aber wenn da jemand trotzdem meint, reinfliegen zu müssen, dann hat er mir persönlich ja erstmal nichts getan. Und da muss er halt seine Strafe monetär antreten und das ist wahrscheinlich schlimm genug. Da muss ich ihn nicht noch zusätzlich zusammenscheißen.
So sehe ich das auch.
Boah, ist der Solo-Überlandflug, sorry, wenn ich da mal kurz vom Thema überkomme, was war ich damals aufgeregt? Das war Hölle. Die PPL-Prüfung war noch ganz, die war noch schlimmer, da war ich noch aufgeregter, aber Solo-Überland, das war schon, meine Herren, ja.
Ja, stimmt, Solo-Überland, ja, das war schon das Ärgste, ne?
Ja, so ganz allein. Ist auf einmal keiner mehr da. Wenn du einen Fehler machst irgendwie, es ist keiner mehr da, der irgendwas sagen kann. Bin ich jetzt hier richtig? Funke ich richtig? Oh Gott, verstehe ich das? Wo muss ich da nochmal hin? Ja.
Ja, alles 30.000 Mal gecheckt. Stell
ich mir auch krass vor.
Ja, wann steht das denn bei dir an, Arne?
Ja, ich wusste, dass die Frage jetzt kommt. Also ich bin ja jetzt durch Polen geflogen und es macht mir wirklich viel Spaß. Ich habe bei mir bei FIS tatsächlich auch einen Fluglehrer und mit dem werde ich demnächst mal so einen Flug mal machen, wo ich dann selber auch ein bisschen mehr machen darf. Und dann entscheide ich mich mal, ob das was für mich ist oder ob ich dafür schon zu verkalkt bin. Mal sehen.
Um Gottes Willen. Die Entscheidung wird danach dir nicht einfacher fallen, Arne, versprochen.
Super, vielen Dank. Also es ist gar nicht mal so das Geld, ja. Also das kriege ich schon hin. Das Problem ist eher die Zeit. Und der hat mir dann so einen Rahmen gesetzt von, ja, bist du dann fertig, bis dauert es anderthalb Jahre.
Das ist aber schon ein sehr fairer Rahmen. Oder willst du eine CPL machen?
Nee, das war wirklich, glaube ich, nur PPL. Also gut, das beinhaltet dann wahrscheinlich einmal die Woche fliegen, wenn das Wetter es zulässt. Und Theorie muss ich mir selber beibringen. Muss ich mal schauen. Also ich guck mal, aber das ist tatsächlich zeitlich. Also nicht, dass es mir zu lange dauert, aber ich weiß halt nicht, ob ich die Zeit habe. Ich guck mal, ich versuche.
Guck mal, du hast hier zwei super Nachhilfelehrer neben dir sitzen, sozusagen. Die kannst du immer anrufen, wenn du nicht weiter weißt. Helf mir dir bei
der Theorie. Ich werde mich daran erinnern, wenn mir nachts um drei irgendwas beim Dreiecksflug nicht klar ist, Andreas, dann bist du der Erste, den ich dann anrufe. Kannst du mal glauben.
Andreas hat dann Nachtdienst. Das ist kein Problem.
Ja, genau. Stimmt, ich habe dann Nachtdienst. Ich rufe dich an, Arne, und frage dich, warum du schläfst. Sag, nein, wir machen jetzt Theorie. So rum wird's sein.
Eieiei.
Ja, genau. Ich rufe dich an und frage dich nachts über die ganzen Zeichen in der ICAO-Karte. Warum ist da ein Sternchen über den Flugplatz? Ne?
Damit habe ich dich gekriegt, ne? Damals war das nicht so. Ach nee, nicht mit dem Sternchen. Ich habe dich gekriegt mit dem Leuchtturm und der Hirta.
Was war denn das? Was war denn das?
Ich habe mal eine FIS-Quiz-Frage gestellt mit so einem Foto von der Hirta und habe gefragt, was das ist.
Ja.
Wegen dieser Strahlen.
Genau. Ja, genau, richtig, ja.
Endlich habe ich mal einen Fluglehrer erwischt mit irgendwas.
Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht.
Es gibt ja auch, glaube ich, nur ein oder zwei Hirtas in ganz Deutschland. Also die Chance war, dass man das weiß, ist ziemlich klein gewesen, das stimmt.
Ja, ich meine, das ist so wie mit der ATZ, das kennen auch, na gut, mittlerweile ist ja, Egelsbach gibt es jetzt nochmal zwei, glaube ich, in Deutschland, zwei ATZ. Aber trotzdem, viele wissen auch gar nicht, was da der Unterschied ist zwischen ATZ und RMZ und TMZ und warum denn ATZ?
Ich glaube, 90% unserer Hörer wissen gerade gar nicht, was eine Hirte und was eine ATZ ist. Also von daher, ihr könnt ihr jetzt alle dumm sterben lassen oder es erklären.
Na gut.
Soll ich es kurz erklären?
Achso. Ja, mach du mal lieber. Du bist der Fluglehrer.
Nein, nein, die Hirte nicht. Die Hirte darfst du erklären. Ach, ich dachte, shit, wegen der ATZ. Deswegen.
Komm, ich moderiere das. Dann, Arne, fangen wir mit der Hirte an.
Die Hirta ist ein Gebiet, wo irgendwie Strahlung auftritt, die die Instrumente im Cockpit stören könnten, weil da halt irgendeine Teststation ist, die Strahlung aussendet. Eine High Intensity und den Rest weiß ich nicht von Hirta.
Aber das, jetzt kann man sich zumindest was drunter vorstellen, ja.
Genau, da strahlt irgendwas und kann dein Cockpit stören und darum ist sowas in der Karte eingezeichnet. Und gleichzeitig sind auch manchmal Leuchttürme oder Leuchtfeuer eingezeichnet, damit du als Pilot auch weißt, dass da einer ist. Den habe ich aber nicht gemeint.
Das finde ich übrigens auch super spannend, wenn du nämlich so ein EFB hast oder so und beim Hubschrauber oben auf dein Center-Panel, da gibt es meistens Taschen und da ist auch der Schnapskompass. Und wenn du da dein EFB reinsteckst, also dein iPad, dann stört das den Schnapskompass. Der kreiselt dann um, weiß ich nicht, 70, 80, 90 Grad. Jetzt habe ich es verraten, meine Flugschüler hören das ja auch, aber damit kann ich die schon mal sehr gut aus dem Konzept bringen, wenn die dann auf einmal wieder navigieren müssen und so, ah, hier stimmt ja gar nichts mehr, was ist denn jetzt richtig? Ja, also da muss man, das ist dann die Hirta, die ich dann da selber einspielen kann. Ja.
Du bist ja gemein.
Wir haben bei uns im Rettungshubschrauber einen Magneten drin liegen. Wenn du den auf 1,5 Meter an den Kompass dran bringst, dann fängt er sich schon an zu drehen. Vielleicht gebe ich dir den einfach mal mit. Dann machst du die Box auf und machst auf einmal wupp auf den Kompass. Brauchst du nichts daneben stellen, ja. Super. Ist unsere Zeit schon wieder
rum? Du wolltest die ATZ erklären, Andreas.
Ach so, Entschuldigung, die ATZ. Ja, die erkläre ich gerne noch. Die Aerodrome Traffic Zone. Praktisch ist das eine, wenn ich jetzt zum Beispiel Egelsbach erkläre, haben wir ATZ, RMZ, TMZ. Das heißt, für TMZ brauche ich den Transponder, den ich da drin dann eben auf einen bestimmten Squawk einstelle, den ich von Egelsbach kriege. Ich habe die RMZ, das heißt, ich muss reinrufen, dass ich da reinfliegen möchte. Und die ATZ heißt eigentlich, dass ich dann nicht durchfliegen darf, sozusagen. Jedenfalls in Anführungsstrichen. Also der Platzrundenverkehr soll dadurch geschützt werden. Das heißt, ich fliege in die ATZ ein und soll dann auch am Flugplatz landen. Ich darf da nicht irgendwie abkürzen, um wie bei Siegerland, sage ich jetzt mal, was ja nur eine RNZ ist, einfach durchzufliegen. Allerdings gibt es auch in Egelsbach wieder eine Ausnahme. Und zwar die Ausnahme ist, wenn man zum Beispiel von Süden oder von Norden kommt und den Frankfurter Flughafen überqueren möchte oder gerade überquert hat, dann darf man diese ATZ auch durchqueren. Ja, dann fliegt man die A5 zum Beispiel entlang, dann eben Richtung Süden oder Richtung Norden. Das ist eine ATZ. Mit Ausnahmegenehmigung, was dann keine ATZ mehr ist sozusagen.
Ja, wunderbar. Haben wir das auch noch aufgeklärt? Super. Muss keiner dumm sterben. Und damit sind wir am Ende. Aber jetzt mal so off-topic. Was sagt ihr denn? Wer wird denn Europameister?
Ach, ich habe keine Ahnung. Ich gucke ja normalerweise nie Fußball. Ich gucke ja nur immer EM und WM und hoffe dann auch natürlich, dass Deutschland gewinnt. Aber ich habe keine Ahnung. Ich kann dir nicht zu irgendeinem Spieler erzählen oder zu irgendeiner Mannschaft, wie gut die ansonsten gespielt haben vor diesem Turnier. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung.
Also ich muss gestehen, dass ich wahrscheinlich am ehesten an Spanien glaube, weil die bis jetzt wirklich gut performt haben. Andererseits, jetzt war ja gerade das letzte Spiel der Gruppenphase und Deutschland hat ja nur 1-1 geschafft gegen die Schweiz. Vielleicht war dieser Dämpfer im richtigen Moment nochmal richtig. Vielleicht drehen sie jetzt nochmal richtig auf.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube, das sind beides gute Tipps. Deutschland im eigenen Land, genau mit dieser Erfahrung jetzt, dass man da gegen die Schweiz und dass man halt auch noch in der letzten Sekunde den Ausgleich geschossen hat, dass man wieder an sich glauben kann und trotzdem weiß, es ist nicht so ein Selbstläufer. Aber Spanien ist schon verdammt stark. Wir nehmen den Podcast jetzt heute Montagabend auf. Spanien spielt jetzt genau seit 6 Minuten. Und mal gucken. Aber ich glaube schon, dass das wirklich eins der stärksten Teams der EM ist, ja. Ich hoffe ja, wir kriegen jetzt im Achtelfinale die Engländer. Das würde mir am meisten Spaß machen, die auf dem Weg rauszuhauen.
Ja.
Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Dann hätten wir nämlich im Viertelfinale wahrscheinlich schon die Spanier.
Ja. Und dann ist wahrscheinlich Ende, oder auch nicht?
Na, schauen wir mal.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Super. Ich wünsche euch zwei einen ganz tollen Start in euren nächsten Tag, in euren Tag. Arne, lieben Dank nochmal für deine Zeit. Ich glaube, du warst jetzt der erste Gast, der schon das zweite Mal da war, ne?
Mhm. Ist das so? Da wisst ihr mehr als ich, ja? Oh, ja. Da fühle ich mich geehrt.
Absolut.
Siehst du? Podcast-König. Super, Arne. Danke dir für deine Zeit.
Kein Problem, gerne. Dann versuche ich euch noch dazu zu bringen, dass wir noch einen dritten machen.
Ja, okay, ja. Wenn sich wieder irgendwas ergibt, auf jeden Fall. Also, habt einen schönen Start in den Tag, wie Andreas das gesagt hat, und wir hören uns.
Vielen Dank an alle und ich freue mich aufs nächste Mal. Da bin ich ganz sicher, das kommt.
Dein Wort in Gottes Ohr. Macht's gut, tschüss.
Ciao. Tschüss.